SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Gestern wurde der Koalitionsvertrag von Union und SPD in Berlin vorgestellt. Und vor allem Wirtschaftsverbände haben schon vorsichtig optimistisch bis positiv, kann man sagen, darauf reagiert. Kritik dagegen kommt von den Sozialverbänden. Im Koalitionsvertrag selbst steht, ich zitiere jetzt mal, der Sozialstaat Deutschland ist zu kompliziert und braucht eine grundsätzlichere Reform. Und wir stärken den sozialen Zusammenhalt mit verlässlichen sozialen Sicherungssystemen, mehr Chancengleichheit, Mitbestimmung und guten Löhnen. Klingt ja erstmal ganz gut, aber kann man auch sehr viel reininterpretieren. SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein, wir gucken nochmal auf den Koalitionsvertrag. Hi, wie wird der denn von den Sozialverbänden interpretiert und bewertet?
Ja, die verschiedenen Sozialverbände im Saarland sehen den Vertrag kritisch. Für den Bereich Sozialpolitik stehe schlicht einfach zu wenig drin. Der VdK, der größte Sozialverband im Saarland, der übt vor allem Kritik an den Plänen zur Pflege. Zum Beispiel wird kritisiert, dass es keine konkreten Aussagen zur Entlastung von etwa pflegenden Angehörigen gibt. Und der VdK fordert ganz konkret, der Staat solle generell einen Teil der Pflegekosten übernehmen. Die saarländische Armutskonferenz zum Beispiel teilt mit, das sei eher ein Koalitionsvertrag, der auf Law and Order, also auf Recht und Ordnung setzt, statt auf soziale Sicherung. Und insgesamt kämen die Themen Rente, Gesundheit oder Inklusion ja einfach zu kurz. Was dagegen positiv aufgenommen wird von der Armutskonferenz, ist die Verlängerung des Deutschlandtickets und dass Bürokratie auch im Bereich von Sozialleistungen abgebaut werden soll. Hier müsse aber auch darauf geachtet werden, dass die Standards, die wir haben, darunter nicht leiden.
Du hast ja schon gesagt, Law and Order, ein Kritikpunkt am neuen Koalitionsvertrag. Und Markus Söder, dessen CSU ja das Innenministerium übernehmen wird, hat gestern auch schon gesagt, dass ein Law and Order Ministerium entstehen soll. Ja. Ne? Also Recht und Ordnung, das Innenministerium ist ja auch zuständig für die Asylpolitik. Was sagt denn zum Beispiel der saarländische Flüchtlingsrat zu den Vorhaben?
Ja, der sagt ziemlich deutlich, der Koalitionsvertrag ist gerade in Sachen Asyl eine, Zitat, neue Dimension der Abschreckung und auch Abschottung. Zum Beispiel soll ja der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige ausgesetzt werden. Das würde, so der Flüchtlingsrat, Integration aber eher behindern. Nochmal zur Erinnerung, subsidiär schutzberechtigt sind zum Beispiel abgelehnte Asylbewerber, die aber Gründe vorlegen können, dass ihnen in ihrer Heimat Gefahr droht. Insgesamt findet der Flüchtlingsrat, es brauche eine grundsätzlich andere Politik im Interesse von Geflüchteten. Stattdessen würden eher rassistische und auch rechtspopulistische Positionen da übernommen. Außerdem gibt es Kritik an der geplanten Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen. Das sei weder mit dem Grundgesetz noch mit dem europäischen Recht vereinbar.
Nach 3,5 Jahren Ampel-Bundesregierung steht jetzt zum ersten Mal wieder ein C in der Bundesregierung, also C für christlich. Wie viel C steckt denn im Koalitionsvertrag und was sagen die Kirchen dazu?
Im Koalitionsvertrag steckt wenig bis gar kein C. Wenn man die 144 Seiten nach dem Stichwort Kirche durchsucht, findet man zwei Sätze, bei christlich sogar nur einen. Punkt 1, Kirchen und Religionsgemeinschaften leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, steht da drin, und wir schützen die Religionsfreiheit, steht auch im Koalitionsvertrag. Weder von den katholischen noch von der evangelischen Kirche hier im Saarland gibt es bislang eine offizielle Position zum Koalitionsvertrag. Es gibt eine Position vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die kritisieren auch die Asylpolitik scharf. Das seien alles keine Botschaften eines Einwanderers. Begrüßt wird dagegen, dass die internationale Zusammenarbeit in der Entwicklungspolitik weitergehen soll.
Vielen Dank, Aaron Klein aus unserer Landespolitik-Redaktion. Wir haben drauf geschaut, was die Sozialverbände im Saarland zum Koalitionsvertrag sagen. Antisemitismus, Judenhass wird ein immer größer werdendes Problem bei uns in Deutschland. Wir haben ja schon viel hier auch auf SR3 drüber gesprochen. Unter anderem deswegen will das Bildungsministerium hier im Saarland Klassenfahrten an Gedenkorte wie Konzentrationslager zum Beispiel zur Pflicht machen. Organisiert wurden solche Fahrten unter anderem vom Netzwerk Demokratie und Courage. Jetzt wurden dem Netzwerk aber die Fördermittel gestrichen vom Bund. Das war es also mit Erinnerungskultur? Fragezeichen. Und das 80 Jahre nach Kriegsende und Befreiung der Konzentrationslager. Max Friedrich berichtet für uns.
Schülerinnen und Schüler besuchen das Konzentrationslager Natzweiler-Strutthof bei Straßburg. Einen Ort, an dem die Nazis tausende Menschen grausam ermordet hatten. Es sind unter anderem Fahrten wie diese, die das Netzwerk Demokratie und Courage organisiert. Auch zum ehemaligen Gestapo-Lager Neue Brem in Saarbrücken. Hier hatte das Nazi-Regime mindestens 82 Menschen ermordet. Doch derzeit steht die Arbeit des Netzwerkes im Saarland still, weil der Bund Ende letzten Jahres die Förderung zweier Projekte überraschend nicht erneut genehmigt hatte, sagt Joscha Dirks, Vorsitzender des Netzwerks Demokratie und Courage Saarland.
Konkret hat das die Auswirkungen gehabt, dass wir 7 Beschäftigte im Netzwerk hatten, die verschiedene Projekte betreut hatten, die über Bundesebene gefördert wurden. Und die Folgeanträge wurden nicht bewilligt und dementsprechend konnte auch die Arbeit im Netzwerk nicht fortgeführt werden. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier Lösungen dazu finden, dass wir die Arbeit hier fürs Saarland weiter am Leben halten können.
Alle 7 Beschäftigten musste das Netzwerk entlassen. Derzeit kann über Mittel des Landes nur eine Drittelstelle finanziert werden. Im Bildungsministerium spricht man von einem harten Schlag. Vor allem, weil das Netzwerk für Demokratie und Courage auch für die Arbeit an Schulen wichtig sei. Bildungsministerin Streichert-Kliwo.
Wir arbeiten mit Ihnen neben der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern auch im Bereich der Lehrkräfteausbildung zusammen. Das Saarland bietet als eines der wenigen Bundesländer ein verpflichtendes Modul zur Frage gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus in der Lehrerausbildung auch an.
20 dieser Fortbildungen zur Erinnerungsarbeit hat das Netzwerk im vergangenen Jahr angeboten. An Schulen waren es 39 Projekte oder Fahrten. Bildungsministerin Streichert-Kliwo will, dass diese Arbeit, wenn möglich, fortgeführt wird.
Wir haben es ja mit steigendem Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft zu tun, nach dem 7. Oktober auch starken Tendenzen zu Antisemitismus. Und ich glaube, auch der Bund muss sich Gedanken darüber machen, wie Initiativen, die unsere Demokratie fördern und aus der Zivilgesellschaft heraus auch junge Menschen dabei unterstützen, Demokratie auch in ihrem Leben, einen wichtigen Stellenwert einzugeben. Da muss sich der Bund überlegen, wie man zukünftig von dieser Projektförderung hin zu einer dauerhaften Förderung kommen muss.
Doch auch das Land will das Netzwerk für Demokratie und Courage, wenn möglich, stärker unterstützen. Derzeit sei man in Gesprächen auch mit der Landeszentrale für politische Bildung. Die Hoffnung, dass die Erinnerungsarbeit des Netzwerkes bald wieder weitergehen kann.
Um die Wirtschaft im Saarland steht es im Moment nicht so gut. Das kann man salopp so zusammenfassen. SR3 hier, Sie hören die Region am Nachmittag. Und deswegen hatte gerade die Wirtschaft hohe Erwartungen an den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Das erste Echo fiel verhalten positiv, kann man sagen, aus. Was die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer im Saarland von dem Koalitionsvertrag im Detail halten, Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat für uns nachgefragt.
Deutschlands Wirtschaft wächst im dritten Jahr in Folge nicht, schrumpft vermutlich auch dieses Jahr. Die Insolvenzen befinden sich auf einem 10-Jahres-Hoch. Hinzu kommt die angespannte weltpolitische Lage. Vor diesem Hintergrund hätte Frank Thome, der Hauptgeschäftsführer der IHK des Saarlandes, mehr von den Koalitionspartnern erwartet.
Ich begrüße, dass der Koalitionsvertrag in die richtige Richtung weist, dass zumindest in Ansätzen versucht wurde, Wirtschaft neu zu beleben. Allerdings muss sich ein solcher Koalitionsvertrag an der Realität messen lassen. Und die entscheidende Frage, die ist ja jetzt nun mal, ob dieser Vertrag wirklich auch eine adäquate Antwort auf die Lage der Wirtschaft gibt. Und da muss ich leider sagen, ganz klar nein.
Klare Aussage. Auch wenn Thome beispielsweise lobt, dass bessere Abschreibungsmöglichkeiten wieder für mehr Investitionen in Deutschland sorgen könnten. Gerade davon könnten laut Helmut Zimmer, Präsident der Saarländischen Handwerkskammer, auch kleinere Unternehmen profitieren.
Wir wollen investieren in die Unternehmen. Wir wollen gute Arbeit leisten, dafür braucht man auch gute Maschinen. Und das kann man nur, wenn man gescheit investieren kann. Und da ist so eine richtige Abschreibregelung auch wichtig für uns.
Ein wichtiger Faktor spätestens seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, die hohen Energie- und vor allem Stromkosten. Hier könnte sich was tun, hofft Zimmer.
Ja, der positive Aspekt für mich ist jetzt, dass man sagt, die Energiekosten werden mal gedeckelt. Also man versucht, die Energiekosten nach unten zu drücken, speziell der Strom. Wir haben ganz viele Betriebe, die da wirklich abhängig davon sind. Ich denke jetzt mal an das Bäckerhandwerk, wo viele Backöfen laufen und so. Dann wird auch sehr viel Strom verbraucht. Von daher ist es wichtig, dass man das mal von den Kosten her deckelt.
Im Koalitionsvertrag wird jedoch relativ allgemein von einem Industriestrompreis gesprochen. Ob da wirklich auch kleinere und mittlere Unternehmen oder Handwerker von profitieren, ist noch unklar. Ohnehin ist nach Ansicht der IHK vieles im Koalitionsvertrag zu unambitioniert und zu vage formuliert, gerade mit Blick auf die hohen Standortkosten in Deutschland.
Dass aber eine Unternehmenssteuerreform erst 2028 kommen soll, Stichwort Finanzierungsvorbehalt, eventuell kommt sie auch nicht, und dass man überhaupt keine Vorschläge hat, um die explodierenden Sozialabgaben zu reformieren, in den Griff zu bekommen. Das enttäuscht schon sehr, muss ich sagen. Insgesamt ist es viel zu wenig und es ist zu spät, denn unsere Unternehmen müssen jetzt wettbewerbsfähig werden.
Die deutsche Wirtschaft, davon gehen viele Experten aus, befindet sich am Scheideweg.
Die Sorgen, die wir uns um die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes machen, die sind jetzt durch diesen Vertrag nicht unbedingt geringer geworden. Hier ist, glaube ich, die Bundesregierung sehr gut beraten, nochmal nachzulegen und vor allen Dingen schnell auch in die Umsetzungserfolge zu kommen.
Die Arbeit der neuen Koalition fängt jetzt erst an. Die To-Do-Liste ist aus Sicht der saarländischen Wirtschaft prall gefüllt.
Heute wurde hier auf dem Hallberg, hier in Saarbrücken, kräftig debattiert und diskutiert. Nein, ich meine jetzt nicht in der Redaktion, sondern das haben Schülerinnen und Schüler getan. Denn hier bei uns findet traditionell der Landeswettbewerb Jugend debattiert statt. Und gerade ist das Finale zu Ende gegangen. SR3-Reporter René Henkin war für uns im Konferenzgebäude dabei und ist mir jetzt quasi von zwei Stockwerken tiefer zugeschaltet. Herr René, wie heftig wurde denn debattiert und gestritten?
Also ich würde mal sagen, das war deutlich gesitteter als so in manchen Bundestagssitzungen, die ich so schon gesehen habe. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Projekt Jugend debattiert, das gibt es schon seit 2003 und das ist ein Bundeswettbewerb und in jedem Jahr nehmen da rund 200.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland teil. Aus dem Saarland waren es in diesem Jahr so um die 5.000 und da gibt es auch zwei Altersklassen. Einmal die Teilnehmer der Klassen 8 bis 10 und dann auch die Teilnehmer der Klassen Stufen 10 bis 13 und die beiden Gruppen haben im Finale dann jeweils 4 Schülerinnen und Schüler zusammen über ein Thema debattiert und die Jüngeren, die haben zum Beispiel darüber diskutiert, ob in Grundschulen alle digitalen Endgeräte verboten werden sollen. Zuerst hatte jeder 2 Minuten Zeit, seinen Standpunkt dann zu sagen und danach wurde dann zusammen diskutiert.
Das Tablet ist ja lediglich eine Unterstützung, um das im Unterricht schon analog Gelernte nochmal üben zu können.
In diesem Punkt bin ich leicht verwirrt. Ich verstehe nicht ganz, wie du das meinst. Also werden die Tablets im Unterricht nicht verwendet, sondern nur zu Hause oder auch im Unterricht?
Auch im Unterricht, aber ja vor allem, um, wenn man Dinge schon gelernt hat, analog zum Beispiel auf Papier zu schreiben, dann noch Übungen auf dem iPad zum Schreiben zu machen.
Ja, also jeder Teilnehmer bekam die Themen knapp 2 Wochen vorher, aber erst heute haben sie dann erfahren, ob sie für oder gegen das vorgegebene Thema sein sollen. Und sie durften auch keine Notizen mit nach vorne nehmen, sich nur ein paar Sachen dann während der Diskussion aufschreiben. Und Christine Löffler, die leitet mit das Projekt Jugend debattiert hier im Saarland. Und sie hat mir eben mal gesagt, warum es auch wichtig ist, zu lernen, wie man debattiert.
Also es eröffnet tatsächlich neue Möglichkeiten im Rahmen der Schule, Kompetenzen zu vermitteln, die in vielen Lebensbereichen helfen, unter anderem natürlich im Hinblick Demokratieerziehung, anwaltlich Sachen zu vertreten, argumentativ sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, statt vielleicht auf die 12 zu hauen und noch einige Dinge mehr, die man zum Beispiel beruflich nutzen kann, Ausdrucksvermögen trainieren, aber auch mit Eltern darüber zu diskutieren, ob man am 1. Mai vielleicht ein bisschen länger weggehen darf.
Ja, und 2 von 4 Schülerinnen und Schüler jeder Altersgruppe, die kommen ins Bundesfinale. Bewertet wurden die Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, dann die Gesprächsfähigkeit und auch die Überzeugungskraft. Und 2, die der Jury da besonders gefallen haben und die überzeugen konnten, die im Finale stehen, das sind Marlene Niederländer und Lotte Heinz.
Ich bin total stolz. Ich hätte auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war mir sicher, ich bin draußen und bin jetzt einfach nur glücklich, dass die Reise weitergeht.
Wie war es heute für dich?
Schön und anstrengend. Also es war natürlich schön, vor allem die anderen wiederzusehen, die man auch schon während dem Seminar kennengelernt hat. Aber es war auch sehr anstrengend, die ganze Zeit zu debattieren und ich bin froh, dass ich mich jetzt ausruhen kann.
Jetzt bist du in Berlin. Hast du damit gerechnet? Wie ist das für dich?
Ich bin ehrlich, ich habe damit eher weniger gerechnet, einfach auch, weil so ein Wettbewerb viel Vorbereitung erfordert und ich dafür einfach aus schulischen Gründen in letzter Zeit nicht so viel Zeit gefunden habe, aber bin trotzdem froh, dass es geklappt hat.
Ja, aber fürs Finale will sich Lotte Heinz dann ein bisschen mehr vorbereiten, hat sie zu mir gesagt. Und das Finale, da hat sie noch ein bisschen Zeit, das findet Anfang Juni in Berlin statt.
Also wir drücken den Finalisten oder beziehungsweise für das Bundesfinale den Saarländern dann natürlich die Daumen. Vielen Dank, René Henkin. Und ich muss auch sagen, wenn man ruhig, sachlich und vor allem logisch gelernt hat zu debattieren, dann kann man sich auch öfter mal zu Hause durchsetzen. Grüße gehen raus!